Piloten Lounge FM, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz,
der Johann,
Christian.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Privatpiloten Lounge. Ich bin Fritz, ich begrüße euch recht herzlich zu dieser heutigen neuen Ausgabe und am Titel könnt ihr es schon erkennen. Wir wollen heute nochmal so ein bisschen auf die Lage der Flugschüler eingehen. Wir hatten ja dann mal mit einer kleinen Serie begonnen und das wird heute eine Deep Dive Folge bei uns. Also Christian und Johann sitzen zusammen an den Mikrofonen und ich sage jetzt erstmal Moin nach Stade zum Johann.
Ja, Moin nach Schneverdingen, Moin Fritz, Moin Christian, Moin Alex. Du hast es schon gesagt, wir kümmern uns heute um den lieben Alex, unseren Flugschüler, den ihr schon in der Folge 46 kennengelernt habt. Da haben wir schon erfahren, wie Alex überhaupt so zum Thema Fliegen gekommen ist, was ihn ganz heiß macht dazu. Und er war auch ganz heiß, endlich mal in die Luft zu kommen. Und wir wollten natürlich mal wissen, hat er es denn jetzt mittlerweile geschafft? Und genau darum geht's heute. Wie ihr gehört habt, wir sind alle in voller Mannschaftsstärke da und die erste Frage dann darf unser lieber Christian stellen.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Ja, hallo, auch erstmal von meiner Seite an euch da draußen, wo auch immer ihr uns gerade mal wieder hört. Ich freue mich auch sehr, dass wir heute den Faden von Alex mal wieder aufgreifen dürfen und bin schon ganz gespannt, was er uns als immer noch, glaube ich, das darf man sagen, so recht frischer Flugschüler berichten kann. Los geht's. Alex, schön, dass du da bist. Was ist alles passiert nach unserem letzten Gespräch?
Ja, erstmal auch Hallo von mir, auch an die Hörer und an euch. Und schön, dass ich wieder dabei sein darf. Das freut mich sehr. Und ich habe schon in unserer Chatgruppe ja geschrieben, wann darf ich denn mal wieder was erzählen, weil ja in der Tat wirklich einiges vorgefallen ist. Ja, und das meiste davon spielte sich in der Luft ab. Ne? Also ich bin viel geflogen, ich habe meinen zweiwöchigen Urlaub komplett der Fliegerei oder also der Ausbildung gewidmet.
Das ist sehr anständig.
Ja, und also ich wurde, prinzipiell wurde ich eigentlich dorthin getrieben. Also ich wurde dann irgendwann vor einigen Wochen, Anfang Juni, wurde ich gefragt, sag mal Alex, was machst du zwischen, in zwei Wochen zwischen dem Juni und dem Juni? Ich habe gesagt, ja, eigentlich bisher gar nichts. Dann nimm dir mal nichts vor. Wir haben da mit dir wiederum einiges vor, ja. Und somit war ich sehr, sehr viel in der Luft und habe natürlich auch sehr, sehr viel erlebt. Rund um die Fliegerei.
Ja. Das heißt, wie viel Flugstunden Praxis hast du jetzt?
Ich habe das tatsächlich just gerade in dem Moment auf, weil ich mir fast dachte, dass diese Frage kommen würde. Es sind 28.
Okay. Das ist aber schon recht ordentlich. Also das waren dann wirklich zwei intensive Wochen.
Ja, das ist auch schon ein bisschen länger. Also ich war viel in der Luft, ja, also viel.
Ja gut, Wetter war, glaube ich, dann auch ganz gut, ne? War alles
perfekt. Ja. Also wenn ich zurückdenke an den ersten, also es nennt sich bei uns im Verein Einweisungsflug oder so ein Intro-Flug im Prinzip, um jemanden an die Materie heranzuführen.
Um Schnupperflug, sagen wir dazu.
Genau, ja, oder Schnupperflug. Ja. Das Wort immer ganz furchtbar, aber genau so war es. Ich kann mich noch erinnern, dass das war im März. Ich habe mir tatsächlich die Folge 46, ne, wo wir mit mir begonnen haben, nochmal angehört und da war es alles noch sehr, sehr theoretisch bei mir. Und da hatte ich gerade diesen, nennen wir immer Schnupperflug, beendet oder das hatten wir dann durchgeführt. Und ich weiß noch, was ich da gehadert habe, wir mussten es einmal verschieben, dann war Nebel draußen, also alles, was so das erste Quartal da so einer Fliegerei mit sich bringt, wettertechnisch. Und im Sommer, wir hatten also da Kevok jeden Tag, ne? Also das vom Wind her war es okay, also es waren so im Schnitt immer so vielleicht so 10 Knoten, meistens dann auch immer vernünftig, standen die auf der Bahn und das war also zum Lernen, war das toll, also auch mal einen Tag mal schön Crosswind, auch mal so mit Gusting 15 und so weiter, also das richtig schönes Lernwetter, sagen wir jetzt mal.
Ja, super. Also Wahnsinn. Also hätte ich gar nicht gedacht, dass du schon so viel Praxiserfahrung dann auch hast und dann hast du ja wirklich so einiges zu erzählen. Und dann steigen wir doch mal ein.
Ja, ich kann mich dran erinnern, lieber Alex.
Ich kenne das, das ist absolut okay.
Alex. Sorry. Oh Gott. Das okay, hast ein Bier frei.
Danke.
Ich kann mich dran erinnern, als wir unsere Sendung aufgenommen haben, es gab bei dir, also die Unterlagen waren alle fertig, aber es gab noch einige Hürden zu nehmen. Du wolltest nämlich eigentlich ursprünglich mal PPL machen. Du bist aber momentan jetzt gerade dabei, den Lappel erstmal zu machen, damit du, glaube ich, überhaupt erstmal einen Einstieg hast. Habe ich das noch so richtig in Erinnerung?
Genau, ja? Genau. Deswegen, also es hat sich so zugetragen, also im Prinzip so ein bisschen vom zeitlichen Ablauf her war es so, dass ich halt diesen Einführungsflug gemacht habe, diesen Schnupperflug, das war im März. Und ab dem Zeitpunkt war ich erstmal auf einer sogenannten Warteliste. So, das war so ein bisschen dem geschuldet, dass der Verein einen immensen Zulauf an Flugschülern hatte. Und dort wurde so ein bisschen kategorisiert in Lappel und PPL, ne? Was ja per se auch zwei unterschiedliche Ausbildungen sind, die sich zwar sehr gleichen, aber dennoch so ein bisschen dann doch differenzieren. Und das wiederum war so ein bisschen in Korrelation mit den Lehrern. Das heißt also, wir hatten FIs da für Lappel und FIs für PPL, also die demzufolge beides konnten. So, und demzufolge musste es so ein bisschen aufgeteilt werden. Und weil ich sowieso erstmal sehr regional, also mein Plan ist mit Erhalt der Lizenz, dass ich erstmal regional unterwegs bin. Insofern war der Lappel erstmal fein für mich. Und das vielleicht auch an jeden, der denkt oder der jetzt vorhat, vielleicht auch eine Lizenz zu machen. Und was mache ich jetzt, Lappel oder PPL? Also mir wurde es gesagt, bei uns in Essen oder Nordrhein-Westfalen, sagen wir jetzt mal, wäre das gar kein Problem, von Lappel auf PPL abzugraden. Das ginge problemlos. Also insofern war ich da
fein. Die Erfahrung haben wir bei uns übrigens auch. Also es gibt Leute, die sagen, ich fange damit an und dann kommt es irgendwann zur Entscheidung, geht es weiter oder nicht halt. Ne? Ja.
Genauso wie mit BZF2. Ich habe ja das erste, was ich ja hatte, da hatten wir uns auch in der letzten Folge darüber unterhalten, also noch vor Medical und vor ZÜB hatte ich schon mein Sprechfunkzeugnis in der Hand. Wusste noch gar nicht, ob ich überhaupt Flugzeuge fliegen darf. Ja, also das wird jetzt auch abgegradet auf dem BZF1, aber gut, das sind ja wirklich dann diese 80 Euro. Also ich weiß nicht, ob irgendwann mal irgendein Type-Rating kommt oder so, aber erstmal muss ich mal lernen, da vielleicht mal vernünftig auch zu landen. Und dann, glaube ich, kann man über die anderen Sachen sich Gedanken machen, ja.
Mit dem Landen habe ich auch so meine Schwierigkeiten. Ich gebe es ja zu.
Ja, ich weiß nicht, ob wir schon über meine Achievements sprechen möchten, die ich, also ich kann alleine landen, noch nicht immer schön, aber ich kann es. Ja, und ja, doch.
Auch. Okay, du kannst alleine landen. Das heißt, hattest du schon deinen ersten Alleinflug?
Um Gottes Willen, nein. Aber,
okay, aber, gut.
Aber, es ist so. Wir sind gerade in so einer Twilight Zone zwischen zwei Samstagen. Das heißt, ich wurde jetzt für nächsten Samstag, wurde mir gesagt, pass mal auf, Alex, du bist bitte um 9 Uhr am Platz und fragst nicht warum. Eigentlich war 14 Uhr.
Oh ja, so. das ist sehr verdächtig.
Ich habe auch auf einmal eine andere Maschine bekommen. Ich kenne alle Vereinsflugzeuge momentan, habe mich so ein bisschen in eine 172 von 1977 verliebt, die großartig am Gas hängt, ganz tolles Flugzeug. Da gerne später mal mehr zu, welche Muster ich geflogen habe, kann ich gerne ein bisschen was zu erzählen. Nein, aber mein Fluglehrer, mein FI, sagte mir, ja, im Prinzip, ne, so ein paar Sachen, so Notlandung, ne, also man zieht er mir das Gas raus und so Geschichten und guck mal, dass du schnell zum Platz kommst und so Sachen, das musste er drauf haben fürs First Solo. Das haben wir alles gemacht. Ja, und keine Ahnung, was da Samstag auf mich zukommt. Ich kann es wirklich nicht sagen.
Es klingt erstmal verdächtig, ja.
Ja, ja, also hast du schon einen anderen Fluglehrer gehabt?
Der hatte an einem Tag keine Zeit. Ja. Aber irgendwie, ich weiß nicht, was die sagen. Ich vermute.
Das wird jetzt alles am Samstag reingebastelt. Du kommst jetzt am Samstagmorgen um 9 Uhr, kommst du dann dahin, da stehen zwei FIs. Und dann sagt der eine zu dem anderen, du nimmst ihm jetzt mal schnell den Crosscheck ab, maximal mit einer Platzrunde. Und dann kannst du dann gleich mal deine ersten Platzrunden solo fliegen. 3 Stück an der Zahl. Krawatte mit einpacken, das ist ganz wichtig.
Ich habe in der Zwischenzeit, ich glaube, schon 15 Videos auf YouTube von Soloschülern gesehen, die Platzrunden fliegen. Und allein beim Zugucken habe ich schon feuchte Hände gehabt. Also ich habe da schon sehr Bock drauf. Und ich sage mal, ganz wichtig ist halt auch, ich traue es mir auch zu. Ne? Also es ist nicht so, dass ich dann sage, um Gottes Willen, nee, das kann ich nicht oder da habe ich Angst oder so, sondern da habe ich schon Lust zu. Deswegen.
Bei mir kam es damals total unverhofft. Also ich war da gar nicht drauf vorbereitet. Also was heißt nicht drauf vorbereitet? Natürlich war ich da ausbildungstechnisch drauf vorbereitet, aber ich hatte es nicht auf dem Schirm, dass es an dem Tag dann passieren würde. Und das ist dann schon wirklich, ja, es ist speziell, ja.
Ist ja bei Fluglehrern so ein Running Gag, ne? Also ich habe da auch schon, dadurch, dass ich diese vielen Videos gesehen habe, die machen das ja ganz gerne so, dass die dann mit dir, sag ich mal, an dem Tag vielleicht so 2-3 Platzrunden fliegen und dann sagt er, pass mal auf, geh mal runter, schmeiß mich mal bitte vorne am Turm raus und dann fragt der Flugschüler, warum. Er sagt, ich muss mal eben kurz pinkeln. Und dann kommt er meistens dann wieder, guckt eben rein, weißt du was, ich gehe mir noch mal eben kurz was zu essen holen, flieg du doch noch schon mal 3 Platzrunden weiter und dann holst du mich hier wieder ab, bis gleich. Ja, also so ungefähr machen die das ganz gerne. Ich hatte einen ähnlich tollen Moment, das ist ja, wenn du wirklich als Schüler von der Leine gelassen wirst, du weißt ja gar nicht, wohin mit dem ganzen Adrenalin und mit der ganzen Euphorie. Und ich kann mich noch an einen schönen Moment erinnern, das ist so jetzt ungefähr so ein paar Wochen her, da war es dann so, dass während dieser 2 Wochen, wo ich wirklich montags bis freitags geflogen bin, da sagte dann mein Fluglehrer zu mir, morgens, irgendwie hatten wir uns getroffen, da sagte er, pass mal auf Alex, mach mal Folgendes, roll schon mal zur Tankstelle, tank die schon mal voll und ich komme dann zur Tankstelle. So, und das war ein Moment, der, das hört sich jetzt erstmal undramatisch an, aber ich kannte bisher immer nur, man steigt zusammen in das Flugzeug ein, ich mache dann halt meinen Außencheck und so weiter und dann geht's los. Ich habe dieses Flugzeug vorher noch nie alleine bewegt, ja, egal wie, und wenn es nur wirklich dann irgendwo auf dem Taxiway ist, also wenn es nur beim Rollen ist. Und dieser Moment, wo ich alleine zu diesem Flugzeug hin bin, die Maschine auf, natürlich meinen Außencheck gemacht habe und schön meine Checkliste in Hand und wo ich dann alleine die Maschine gestartet habe und zur Tankstelle gerollt bin, allein das war schon sensationell für mich. Sensationell. Also,
ja, glaube ich.
Ja. Das war toll. Das war toll.
Schön. Ich glaube, dass das echt tolle Erlebnisse sind und das so hört sich zumindest an, aber ich möchte gerne noch mal ein Stück nach vorne gehen. Und zwar hast du ja erzählt, wir hatten unsere letzte Folge im März. Jetzt bis heute hast du jetzt schon knapp 26 Stunden waren es, glaube ich, ne? Hast du schon geflogen. Okay. Wie war die Zeit dazwischen? Also unsere Folge, wo du dich drum gekümmert hast, bis zu deinem Auscheckflug und dann deinen ersten Flugstunden. Wie lange hast du da warten müssen? Also ich weiß es von meinem Verein hier. Mir haben sie gesagt, du kannst gerne schon im Verein eintreten, aber mit der Flugschule fangen wir Anfang nächsten Jahres an. Das weiß ich jetzt schon bei mir. Mhm. Was hast du in der Zwischenzeit getrieben?
Also ich habe gerade mal mein Logbuch im Prinzip, mein Pilots Log offen. Also es war der 7. Mai, wo ich das erste Mal links sitzen durfte. Das war übrigens auch eine Sache, was ich in der letzten Folge mal angesprochen hatte. Ich habe beim Einweisungsflug, saß ich nur rechts, das fand ich schon doof. Ne? Ich wollte nicht hier Fluggast, ich wollte selber fliegen, links sitzen. Ja? Und
nicht Rundflug?
Auf den Tag, ja, ich wollte sagen, nichts hier Rundflug, genau, selber fliegen. Und da wollte ich also unbedingt hin, weil es natürlich, sag ich mal, auch, das hatten wir auch bei der letzten Folge thematisiert, ich kenne es ja alles aus meiner, ich sag mal, Flugsimulator-Welt, aus meiner digitalen Flugsimulator-Welt, wo ich natürlich zwischendurch auch immer schön fleißig immer digital mit Microsoft Flight Simulator Platzrunden geflogen bin, habe mich also da schon mal so ein bisschen drauf vorbereitet natürlich. Was sich im Nachhinein herausgestellt hat, tatsächlich richtige, echte Vorbereitung war. Und das am 7. Mai, da war es dann so, da durfte ich das erste Mal links sitzen und habe den lieben Sebastian da kennengelernt, mein erster FI. Und ich habe es also noch, ich sehe es gerade noch vor mir, ich habe das Flightlog offen, das war am 7. Mai, da sind wir also mit der Cessna 172 nach Mahlohmühle geflogen und zwar gibt es dort die leckerste Pommes Currywurst. Das habe ich mittlerweile auch gelernt, man klassifiziert also Flughäfen immer nur, was gibt es wo zu essen.
Und natürlich, klar, das ist der einzige Grund, warum wir unterwegs sind, oder?
Ganz genau, habe ich mittlerweile gelernt, habe ich verstanden. Und ja, es war am 7. Mai und es war Malomühle und zwar dann wirklich von 12.30 Zulu bis 12.47 Zulu hin und von 13.49 Zulu bis 14.12 Zulu ist direkt nördlich. Also ist hier Dienstlaken und Malomühle, die sind Richtung Norden super zu erreichen. Schöner Anfangsübungsflug. Und das war dann die erste Flugstunde. Ne? Und ja, so war das. Damals im Mai.
Damals im Mai, das ist.
Damals im Mai, ja.
Klingt also, weit weg, aber ist ja eigentlich nicht weit weg. Ne? Aber deswegen nochmal. Also wirklich Respekt dann auch für den Fortschritt schon. Das ist echt gut. Wir haben eben schon mal, du hast es ganz kurz angesprochen, erzähl uns doch mal ein bisschen, was du gerade so fliegst, also aktuell erstmal.
Also der Verein hat 4 Cessna 172, Baujahr so von 1974 bis hin zu 2001 und ich fliege also momentan am allerliebsten die Delta Echo Oscar Victor Uniform. Das ist eine Reims Cessna von 77 mit hier dem klassischen 160 PS Motor drin. Die ja, liegt mir ganz gut. Also die macht Spaß, die hängt gut am Gas. Und ansonsten gibt es noch die Alfa Romeo, ist auch eine 172 aus den 80ern. Dann gibt es noch die Mike Zulu, das ist auch aus den 80er Jahren, auch eine Cessna 172. Ja, und die unterscheiden sich alle, also für mich als Flugschüler gefühlt, so ein bisschen von der Elastizität her. Also das merkt man halt immer bei Platzrunden. Also wenn man wirklich dann den Pin einmal ganz reinschiebt, die Victor Uniform, die schiebt dann so ein bisschen mehr an. Die eine bricht ein bisschen mehr nach links raus, da musst du mehr rechtes Ruder geben und so weiter. Also obwohl es alles die gleichen Muster sind, hat jedes Flugzeug doch so seine eigene Charakteristik. Auch eine Sache, die ich erstmal lernen musste. Also die fliegen sich alle beileibe nicht gleich. Das Seiten, also gerade das Ruder, also unten auf dem Boden beim Rollen, da verhalten die sich auch nicht gleich und so. Also ist schon wie beim Auto im Prinzip. Ne? Also war auch eine schöne Erfahrung, mal zu sehen, unterschiedliche Verhaltensweisen, obwohl es eigentlich das gleiche Muster ist. Ja,
ja, also gerade das Ruderverhalten finde ich. Also gerade so dieses wie direkt spricht ein Ruder an oder wie viel Spiel, ja, in Anführungsstrichen ist dazwischen, bis quasi von der Hebelwirkung am Steuerhorn, was, ich sag mal, gefühlt in der Luft ankommt, ja, so würde ich es vielleicht mal ausdrücken. Das ist schon echt teilweise krass unterschiedlich, obwohl, wie du es gerade auch sagst, eigentlich dasselbe oder das gleiche Muster ist.
Ja.
Ne? So. Nee, dasselbe Muster. Ja, genau. Ist dasselbe Muster, aber
dasselbe oder gleiche. Ja. Es gibt bei der Victor Uniform, die so ein bisschen, ich sag mal so mein Schätzchen immer ist, da gibt es eine Besonderheit, die hat 40 Grad Klappen. Und das ist schon unheimlich interessant. Also mal wirklich da mal komplett den Anker rauszuwerfen, wenn man als Flugschüler ist man ja nicht selten mit den drei Problemen behaftet, zu schnell, zu hoch, zu nah am Platz, ne? Kennt man.
Ja.
Ne? Und wenn du dann da in die 40 Grad reinschmeißt, dann geht es also wie im Aufzug nach unten. Also du hängst wirklich komplett vorne im Gurt drin, weil du wirklich merkst, wie sehr sie da wirklich dann runtergeht. Also da, ich habe einen zweiten Fluglehrer gehabt, der sehr viel IFA fliegt und sehr viel in den USA geflogen ist. Und er hat mir tatsächlich dann immer englische Kommandos gegeben, also auch so eigentlich IFA-Kommandos. Ich kannte das wiederum von VATSIM. Ne, also das war mit der Mike Zulu unterwegs, Mike Zulu, keine Ahnung, Turn, Right, Heading, 180, nur so Geschichten. Und er hat dann immer zu mir gesagt, da habe ich nachts, glaube ich, von geträumt, check Speed, wie oft ich das gehört habe. Und ja, also da so Besonderheiten gab es dann auch und ansonsten, ja, habe ich mich jeden Tag gefreut, in diese Maschine einzusteigen. Ne? Also das Anmachen von diesem Boxermotor, also der Sound dabei, ich ja, habe mich da jeden Tag immer drauf gefreut. Also das habe ich auch immer so ein bisschen dann, ja, war immer so ein Ritual, also zum Platz zu fahren. Ich habe tatsächlich vorher immer gelernt, Also ich bin relativ früh zum Platz. Ich habe um 14 Uhr angefangen zu fliegen und ich war immer schon so um 12 da oder um 11. Habe mein Buch dabei gehabt, also das Motorflugkontrakt von Herr Cassera.
Ja, Streber.
Ging nicht
anders. 1 Uhr fliegen, 11 Uhr ist er da, weißt du?
Ja, und habe gelernt. Wir haben eine schöne Bank in Essen-Mülheim am Platz und ich habe das dann immer so liebevoll mal Happy Place genannt, ne? Weil es also wirklich so war, dass ich eine Menge Zeit hatte. Also auch da, das war so Zeit für mich. Und da merkte ich, da, Alex, das, was du hier machst, das war der logische nächste Schritt. Also das ist dein Ding, da wolltest du immerhin, jetzt bist du da und jetzt ballerst du das auch voll durch.
Ne? Okay. Du hast gesagt, ihr habt 4 Cessnas. Gibt es da vielleicht auch ein bisschen was anderes? Katana oder?
Nee. Wir haben tatsächlich nur 4 Cessna 172. Ich durfte mal in einer Piper mitfliegen, einer PA-28. Fand ich hochspannend, also mal nicht in einem Schulterdecker, sondern wirklich mal in so einem Tiefdecker mal mitzufliegen. Das hatte auch wieder was mit Mittagessen zu tun. Also wir sind einfach nur noch mal geflogen, auch wieder zum Pommes-Currywurst-Essen, mal eben mit einer Piper. Also absolut stark gewesen. Und ich habe tatsächlich also bisher außer die Cessna noch nichts kennengelernt. Also das wird dann sicherlich auch ein spannender Next Step, wenn ich dann vielleicht mal auch eine andere Maschine mal fliegen darf oder so, aber ich sage, das ist alles noch weit, weit, weit entfernt.
Haben die alle die gleiche Instrumentierung?
Bitte?
Haben die alle die gleiche Instrumentierung?
Weitestgehend alle die gleiche Instrumentierung.
Also du hast kein Glascockpit in der neueren Cessna, da die aus 2001 oder sowas?
Die bin ich gar nicht geflogen. Also ich bin meistens die aus den 80ern geflogen. Die hatten also schön den klassischen Uhrenladen mit so einem kleinen GNS drin oder so. Also dass du so ein bisschen GPS fliegen konntest. Mal eben hier so ein Direct-To und so Geschichten. Das konntest du damit prima machen. Aber als Flugschüler wurde mir sehr, sehr früh erklärt, dass GPS in meiner Zeitzone als Flugschüler nicht existiert. Ne? Da existiert rausgucken. Da gibt es Karten, ja, und also schön basic, so wie es auch dann wohl später dann geprüft wird. Ne?
Naja, das gehört dazu. Also auf unserer Hörerreise hatte ich ja auch das Vergnügen, einmal hinten zu sitzen und auch den Spaß gemacht, die alten Karten, die da noch rumlagen, zu nehmen auf den Schoß und dann immer schön mit dem Finger entlang, wo sind wir denn gerade? Aber es ist natürlich was anderes. Ja. Aber ist was anderes, wenn du hinten sitzt und gemütlich rausgucken kannst, als wenn du gleichzeitig noch steuern musst, Höhe halten, Geschwindigkeit halten, ne? Dann wird es ein bisschen mehr.
Das war toll. Ja. Ich hatte das lebende GPS hinten rechts in Flugrichtung sitzen. War geil.
Wo wir gerade über alte Sachen reden. Zum Fliegen gehört ja auch die Theorie. Wie sieht's da bei dir aus? Klassisch alles auf den Winter geschoben oder bist du schon fleißig am Büffeln?
Ach Gott, wir können uns auch gerne wieder ein bisschen über das Fliegen unterhalten, anstatt Theorie, das ist viel spannender für mich. Nein, mir wurde schon seitens meiner beiden Fluglehrer nahegelegt, Alex, du musst da jetzt wirklich mal ein bisschen Gas dran, weil viel können wir mit dir hier in der Luft nicht mehr machen. Ne, also ich habe ja keinen Vergleich. Ne? Man sagte mir halt, das, was wir da jetzt alles abhaken mussten, haben wir abgehakt. Das kann ich. Man kann mir ruhigen Gewissens eine Maschine in die Hand geben. Da werde ich mich A nicht mit umbringen und B bringe ich die, so wie es aussieht, in einem Stück auch wieder auf die Rollbahn zurück. Und jetzt sollte ich halt wirklich Kniegas geben, was die Theorie angeht. Ne? Also ich nutze da, das wurde mir dann so ein Zugang wurde mir zur Verfügung gestellt, diesen Fragenkatalog von Aircademy. Das ist halt so, ne, da kannst du halt alles ankreuzen und so weiter. Und das ist also ein bisschen auch so Trial and Error. Parallel halt die klassische, hatte ich vorhin schon angesprochen, die klassische Literatur Motorflugkompakt. Wir hatten in der letzten Folge darüber gesprochen, ob für mich eventuell ein Kompakt-Lehrgang in Frage kommt. Sehe ich jetzt aktuell noch nicht unbedingt für notwendig. Also ich muss halt da schauen, dass ich halt mit den Mitteln, die ich jetzt habe, vielleicht noch ein bisschen darüber hinaus, das auch so hinkriege, dass ich wirklich dann lese. Und das ist halt eine Fleißaufgabe, eine Disziplinaufgabe, eine Lernaufgabe. Unbedingt weit bin ich noch nicht. Also,
aber habt ihr denn oder machst du jetzt auch richtigen Unterricht oder ist das wirklich jetzt nur Selbststudium?
Ist Selbststudium. Also okay. soweit ich das weiß, ist ein Vor-Ort-Unterricht nicht angedacht, ja. Aha. Sondern das ist also fast durchgehend alles im Selbststudium.
Mhm. Jetzt müsst ihr mir nochmal auf die Sprünge helfen. Ich glaube, es gibt Pflichtstunden, oder? Minimumanzahl an Pflichtstunden, mhm. oder?
Ja, eigentlich schon.
Ich weiß nicht, wie es beim Lappel ist. Es kann sein, dass es beim Lappel anders ist. Da bin ich ehrlich gesagt aber auch gerade nicht bin ich ein bisschen überfragt, aber müssen wir vielleicht auch nochmal checken.
Es kann auch sein, dass ich es vielleicht überlesen habe. Also ich möchte nicht ausschließen, dass wir bei uns im Verein auch Pflichtstunden, also Face-to-Face haben.
Aber ein paar Stunden. Bietet der Verein das denn an? Also gibt es da eine Theorieklasse?
Ich kann es dir gar nicht mit Sicherheit sagen. Normalerweise müsste ich es jetzt eigentlich wissen, aber da siehst du mal, wie tief ich im Theoriethema bin. Ja, das, wie gesagt, da war so, ach komm, Theorie, erstmal Platzrunden machen, ist viel spannender. Also wie gesagt,
wo ich gerade stehe. Ist ja auch verständlich. Ich würde dir nur vielleicht dazu raten, auf jeden Fall mal zu gucken, wirklich, ob es da eine Classroom-Theorie gibt, weil ich glaube, es ist auch viel wert, da mit dem einen oder anderen Schüler und Lehrer in Präsenz zu sitzen und sich auch mal vielleicht über das ein oder andere Thema mal auszutauschen und zu diskutieren, weil ich glaube, also mir ging das zumindest auch damals so, dass gerade wenn man schon einen guten Praxisstand hat, und den hast du ja jetzt zweifelsohne, du kennst ja schon viele Dinge, die dir dann in der Theorie begegnen und wo du vielleicht denkst, hä, ne, wie jetzt und so, das ist doch alles irgendwie in der Praxis gar kein Problem und hin und her und wieso und so. Und ich glaube, gerade für solche Situationen könnte es echt einen Mehrwert haben, wenn man sich dann auch mal ein bisschen austauscht und wenn andere Flugschüler ein bisschen was sagen, wie sie das sehen und dann der Lehrer so ein bisschen das erklärt und so. Ich glaube, da gibt es diverse Themen, wo das echt hilfreich sein kann. Also das jetzt einfach nur mal so am Rande, weil ich sag mal, dieses ganze Selbststudium-Thema ist ja jetzt im Rahmen auch des Internetzeitalters in den letzten Jahren extrem populär geworden. Aber ich glaube, wie gesagt, nur meine eigene Meinung, dass so ein guter, echter Theorie Classroom-Anteil, glaube ich, echt nicht schlecht ist. Also
und der ein oder andere Merkspruch von einem erfahrenen Fluglehrer hilft sicherlich auch, so diese einige der trockenen Themen echt nochmal dann zu verinnerlichen. Ne? Irgendwelche Abkürzungen, die dir dann helfen, dann die richtige Frage anzukreuzen.
Ja, ich glaube aber, das kommt noch, das wird noch kommen. Also ich werde da jetzt auch mal, das ist auch, glaube ich, so ein bisschen so eine Hohlschuld. Also ich muss da mal gucken, dass ich da auch mal aktiv mal nachfrage. Und ich glaube, die sind alle so hilfsbereit bei uns im Verein, auch gegenüber neuen Schülern. Wenn ich da sage, hör mal, lasst uns doch mal hier mal zu dritt, zu viert oder so. Also ich bin momentan in so einem, ich nenne es mal Team mit noch drei anderen Schülern. Wir sehen uns halt immer auf dem Vorfeld, wenn wir uns die Maschinen übergeben quasi. Also wenn dann quasi die Mittagsschicht übergibt an die Nachmittagsschicht, ja. Dann trifft
so, man sich. So, hier hast du den Bock.
Wollte ich gerade sagen, brauchst du kein Öl gucken, sind auch 6 Quarts drin, kannst du so fliegen, alles gut, viel Spaß. Genau. Ja, das ist mal ganz komfortabel, dann braucht man den Außencheck nicht mehr machen. Prime muss man so auch nicht, weil warm ist dann schon. Ja.
Genau.
Nee, ja.
Und dass ihr so eine WhatsApp-Gruppe aufmacht? Unter euch Flugschülern?
Haben wir.
Habt ihr? Ja, das ist schon, ja schon mal ein super Vorteil, da geht es ja schon mal eigentlich los.
Das hat auch mein Fluglehrer zu mir gesagt, Jungs, sobald ihr wirklich fliegen dürft, fliegt zusammen. Zum einen lernt man in jedem Flug, auch wenn du erstmal nur daneben sitzt, dann fliegt einer hin, einer fliegt zurück. Du kriegst automatisch, lernst du. Ne? Also und man spart sich halt oder teilt sich die Kosten, als wenn du nur alleine rumeierst, da hast du keinen, ich nenne es mal Resonanzkörper, der dann mal sagt, oh Mensch, warum machst du das eigentlich so oder warum machst du nicht mal so oder hast du schon mal das oder jenes ausprobiert oder so. Ich glaube, dass man sich dann auch gegenseitig da so ein bisschen, dass man da so weiter lernen kann oder auch mal gucken, wie macht es eigentlich der andere. Ne? Also ich habe einen YouTuber, der sagte, a good pilot is always learning. Das war auch so ein Satz, wo ich gesagt habe, das ist klar, ne? Das trifft es. Ne? Also, dass du kontinuierlich versuchst, halt immer weiter zu lernen.
Ne? Ja, definitiv. Und ich finde ja auch, was Lernen ist das eine, aber auch zum Beispiel merken, dass bestimmte Thematiken bei anderen auch entweder, dass sie nicht auf Anhieb verstanden werden oder dass sie einem komisch vorkommen. Oder ich finde also sowas, also das hilft mir auch in anderen Bereichen des Lebens, sag ich mal, aber das ist gerade auch in der Fliegerei, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass man einfach merkt, Mensch, ich habe mir über den einen oder anderen Punkt auch schon mal persönlich Gedanken gemacht und guck mal, siehste, hat der auch schon, weil es scheint offensichtlich nicht so ein außergewöhnliches Problem oder Verständnisding zu sein, sondern andere denken ebenfalls wie ich. Also ich finde sowas auch immer total wichtig, dass man so ein bisschen merkt, man ist nicht komplett auf dem falschen Damm irgendwie unterwegs, so in manchen Sachen. Das finde ich, deswegen, also so Austausch ist super wichtig und da kann halt, wie gesagt, auch gerade dann so eine Gruppe oder halt eben der richtige Theorieunterricht häufig ein ganz guter Ansatz sein. Ne?
Ja, da schließt sich auch, Christian, im Prinzip der Kreis zu dem, was ich auch in der ersten Folge sagte, warum ich halt einen Verein einer kommerziellen Flugschule vorgezogen habe. Ganz genau aus diesen Gründen. Weil ich halt
das schon
perspektivisch gesehen habe. Da wird es einen Austausch geben. Ich sag mal, das erste Grillfest inklusive kollektiven Flugzeuge putzen, wo du dann so ein bisschen deine Stunden dann da sammeln kannst. Ne? Das wurde auch schon für Ende Juli ausgerufen, wo ich also auch ein Event draus mache. Da werde ich von morgens bis abends da sein, weil ich es einfach toll finde. Und und dann kann man sich halt super austauschen. Ne? Und das halt im Flugvorbereitungsraum bei uns, ihr kennt das. Ne? Also für mich war es am Anfang alles noch neu, immer wieder neue Gesichter. Und ich habe natürlich immer brav, ich bin der Alex, bin noch ein Flugschüler hier und noch ganz am Anfang und so weiter. Und dadurch lernst du immer wieder neue Leute kennen. Und dann die Fragen, Mensch, wo bist du denn geflogen? Was schon mal an dem Platz oder da oder so? Und es ist immer wieder schön, viele neue Inputs. Und also in den letzten Wochen da immer wieder irgendwas Neues und es macht unheimlich Spaß. Ja,
das glaube ich und ich finde das auch total super, wie du das hier gerade auch rüberbringst, weil ich glaube, alle, die jetzt zumindest zuhören und das alles schon hinter sich haben, also die Scheininhaber sind, die fühlen sich gerade ganz gut abgeholt und erinnert an ihre Anfangszeiten. Und mir macht das auch immer total Spaß, wenn man mit Leuten spricht, die jetzt gerade erst angefangen haben, weil ja, man fühlt sich auf der einen Seite eben erinnert und auf der anderen Seite merkt man aber auch wieder diesen Enthusiasmus, der letzten Endes im Fliegen ist. Ne? Also du hast das ja eben schon gesagt, so ich fand dieses Beispiel super, wie hört sich jetzt irgendwie banal an, aber ich durfte dieses Flugzeug alleine rollen. Ja, also das fand ich total super, weil das beschreibt eigentlich super so ein bisschen auch die Faszination in dieser Materie, ne? Also mit der man da auch konfrontiert wird und wo es viele kleine Momente gibt, wo man sagt, wow, ist ja geil. Ne? So, und das macht Fliegen, glaube ich, am Ende aus. Und das finde ich, wie gesagt, nach wie vor super und die jetzt länger fliegen, die werden das auch bestätigen können, dass dieses Gefühl eigentlich nie so richtig verloren geht und das finde ich schon sehr faszinierend eigentlich bei der Materie, die wir machen.
Ja, also ein Punkt oder ein Schlüsselmoment, den hatte ich tatsächlich letzten Samstag und zwar, das war dann wirklich eine Sache, das kannst du nur mit Fliegerei bewerkstelligen. Und zwar sind wir auf die Insel Jüst geflogen. Von Essen aus.
Ja, ja. Kann man machen.
Auf dem Rückweg in Leer-Papenburg tanken. Und also bin ich geflogen. Ne? Mein FI saß daneben, der hat die ganze Zeit aus dem Fenster geguckt, sagte, Alex, flieg mal, hangel dich mal der A31 entlang. Also das war auch dann, Johann, das Thema mit der Karte, wo ich dann wirklich mit dem Finger auf der Karte lang gehen musste. Und am liebsten wäre ich nach GPS geflogen. Er hat gesagt, GPS ist kaputt, hast du nicht, ich muss nach Karte fliegen. Er sagt, hast du die dabei? Ich sage, ja. Dann sagt er, dann guck mal nach. Und dann sagt er, da links ist die Ems und dann immer schön Richtung Norden. Irgendwann kommt dann da hinten, kommt dann irgendwo da Ostfriesland. Ja, und dann sind wir auch schon bald auf Jüst. Und dann bin ich auf dieser Insel gelandet. Und das war so surreal. Das war so surreal, weil ich guckte [S2] Absolut. [S1] Irgendwann raus, guckte links aus dem Fenster, unter mir war Wasser. Wir waren auf 2500 Fuß. Da sagte er, besser gehen wir eigentlich auf 3, wenn uns jetzt, sag ich mal, vorne die Latte stehen bleibt, dann kriegen wir nasse Füße. Das ist auch doof dann. Also das hätte ich in dem Moment gar nicht gedacht. Ich war also völlig fasziniert, dass ich dieses Flugzeug gerade übers Wasser bewege und auf einmal sah ich diese riesen Inseln wirklich direkt vor mir und bin dann auf dieser Insel gelandet und saß dann da auf so einer Düne und kam überhaupt nicht mehr zurecht im Kopf. Also ehe ich mich versah, saß mir dann der Maschine, ich von dieser Insel gestartet, guck links raus, ist da der Strand. Ich könnte euch noch eine halbe Stunde alleine von Jüst erzählen.
aber das ist...
Das war schon irre, ja.
Das ist auch das wirklich, ging mir exakt genauso. Also ich habe ihn auch in der Ausbildung im Rahmen eines Alleinflugs auch mal im Flugauftrag auf eine Insel geflogen. Ich glaube, es war Borkum damals. Und als ich da gelandet bin, ich bin da ausgestiegen, bin ins Gras gefallen und konnte es nicht glauben. Also ich habe gedacht, was mache ich hier eigentlich? Ja? Ich bin jetzt hier auf eine Insel geflogen. du hast das Wort surreal benutzt und
ja,
das ist ja, aber das beschreibt es wirklich gut und das ist wirklich so. Und es ging mir wirklich exakt genau so. Und das verdeutlicht eigentlich, was wir da tun, ne? Und das ist schon wirklich was Besonderes ist. Und das muss man auch, dieses Gefühl, finde ich, muss man sich auch erhalten. Weil das ist was Besonderes, ne? Und ja, jetzt, wir haben jetzt viel über Emotionen gesprochen und das finde ich auch super, weil das ist ja gerade am Anfang das Schöne auch. Gab es in der Ausbildung so einen fachlichen Aha-Effekt, wo du sagst, da hat es irgendwann mal Klick gemacht und dann war das alles geritzt oder?
Ja, war eine ganz interessante Sache. Und zwar, das ist vollkommen wertfrei. Also es ist gar nicht so, dass ich sage, das war dann vorher doof und dann auf einmal war es gut, sondern ich habe zwei Fluglehrer gehabt. Und der erste Fluglehrer, großartiger Typ, also der mir unheimlich viel beigebracht hat, auch immer zur 172 Eigenstabilität der Maschine, mir tolle Sachen gezeigt, auch mal so ein bisschen so Story Recovery und so Geschichten, also wirklich so Basic-Sachen. Mit dem habe ich halt so wirklich dann richtig die Platzrunden geschrubbt, sagen wir jetzt mal, und Landung geübt. Aber er war, sag mal, wenn wir gelandet sind oder wenn ich gelandet bin, er hatte immer so ein bisschen die Hand am Steuer. Nur so, wenn es nur zwei Finger waren. Es war nicht viel. Ja. Aber er hatte immer dann, wenn ich so wirklich dann so im Short Final war, dann ging immer so sicherheitshalber seine Hand so nach unten. Und nach dem Motto, wenn jetzt was passiert, kann ich hier eingreifen. Und ich fragte dann immer, ich sag mal, war ich das jetzt selbst? Und er dann, ja, das hast du. Da war ich ganz stolz, ne, selber gelandet. Ne? Und dann beim nächsten Mal, ja, nee, ich war da jetzt so 5%, maximal 10%, war ich ein bisschen drin. Da hast du dann gezogen, war Thermik, egal. So, mein ursprünglicher Fluglehrer, an den ich dann nach den zwei Wochen wieder zurückgegeben wurde, der hat mich dann quasi einfach mal komplett alleine landen lassen. Also dann am Ende guckte ich nur nach rechts und sagte, ich sag mal, hast du deine Hand da gar nicht am Steuer gehabt? Sagt er, nö. Sagt er, du bist der Pilot. Sagt er, du bist doch gelandet. Das ist ja deine Aufgabe, da habe ich ja nichts mit zu tun. Sagt er, ich gucke nur, dass du uns beide nicht umbringst, so ungefähr.
Ja, genau. Ja.
Und ab dem Moment war auch dieses Thema Landungen für mich absolut kontrolliert. Am Anfang war das immer so, wo ich sagte, boah, da entwickelt sich so, wo ich sagte, lande ich eigentlich gerade selbst oder hilft mir die ganze Zeit jemand oder kann ich das eigentlich nicht? Kann ich überhaupt landen? Ich wusste es nicht. Mir fehlte so, es war so ein Selbstbewusstseinsding. Ne? Und dann aber später wusste ich denke, ja, ich kann landen. Nicht immer schön, aber ich kann es. Nicht immer Centerline, ein bisschen mehr rechtes Ruhig, ja, ich kann landen. So kam das dann. Ja. Das war ein Schlüsselmoment, ja.
Absolut super, auch interessant. Auch da kann ich zumindest nur sagen, ging es mir genauso, dass es deutliche, deutliche Unterschiede bei Fluglehrern gibt, wie viel Freiheit sie dir lassen, so würde ich es vielleicht mal ausdrücken. Und es ist genau der Punkt, dieses Unterbewusstsein, hat er jetzt was gemacht oder Selbstbewusstsein oder dieses zu wissen, ich habe das jetzt wirklich alleine gemacht, weil das macht mit dir was im Kopf. Ne? Weil du vorher halt, glaube ich, gar nicht... ja, genau wie du es gesagt hast, wenn er jetzt, und er glaubt, du hast gesagt, das ist 5% oder was, war ich so ein bisschen drin, aber du weißt ja gar nicht, was er genau gemacht hat. Ne? Vielleicht erklärt das dir ein bisschen, aber so ging es mir damals, ich war gar nicht in der Lage, diese Erklärung zu verstehen, weil du bist dann immer noch auf dem Taxiway am Abrollen und jetzt bist schon wieder beim Nächsten oder was weiß ich. Da ist ja auch immer ein bisschen Adrenalin im Spiel oder ein bisschen ist gut. Also ich habe das nie verstanden, diese ganzen Erklärungen, bis zu dem Moment, und das war wirklich bei mir exakt dasselbe, wo ich dann jemanden hatte, der mich auch hat machen lassen und wo dann vielleicht auch mal da waren Landungen dabei, die waren nicht toll, aber ich wusste halt, ich habe sie alleine gemacht und dann konnte ich auch dran arbeiten. Ne? Also dann konnte ich eben versuchen nachzuvollziehen, was habe ich eigentlich hier gemacht und so. Und das ist auch total interessant. Also da gibt es wirklich große Unterschiede und die dann vielleicht manchmal auch bei einem, wenn man an so einem Punkt in der Ausbildung ist, wo man so glaubt, jetzt müsste sich mal der Knoten lösen, da ist es vielleicht manchmal auch ganz interessant, wenn man an so einem Punkt fängt, einfach mal mit jemand anderem zu fliegen. Ne? Also, um einfach mal zu gucken.
Also exakt das war bei mir auch der Punkt, ja, dass ich halt irgendwann wusste, ich kann sie alleine landen, sondern dann habe ich selber versucht, mit dem Wissen, was ich daran gearbeitet habe, so jetzt machst du es schöner. Ne? Und halt... also nicht ein bisschen mehr auf Centerline und ein bisschen nicht ganz so ruppig und ne, vernünftiger durchgehender Flair und ich einmal kurz Flair, wieder ein bisschen kommen lassen, Flair, wieder ein bisschen.
Ja, ja, so. dieses Pumpen.
Ja, genau. Deswegen, ich wollte, es sollte halt so ein bisschen Flow rein. Also, das ist mein Anspruch an mich selber gewesen. Klappt auch noch nicht so ganz. Also, ich habe es einmal richtig, richtig satt aufgesetzt. Da krähte die auch aus allen Rohren. Also, mein FI dann gesagt, ich steige jetzt aus. Aber gut, da hat man noch 50 Knoten drauf. Das war doof. Deswegen. Aber ach, diese ganzen kleinen Geschichten halt, ne? Also, ja, aber ich da freue ich mich schon sehr drauf, alles, was jetzt noch weiterkommt. Jetzt kann es eigentlich nur schöner werden, sagen wir mal so.
Ja, kleine super. Anekdote aus dem Segelflugzeug noch zu dem Thema Landen und Fluglehrer landen lassen. Unser Problem ist ja immer, dass wir hintereinander sitzen und du siehst als Flugschüler nie, ob der Fluglehrer drin ist oder nicht, außer er haut dir den Knüppel irgendwie zwischen die Beine. Das merkst du dann schon. Und was die Fluglehrer bei uns dann tatsächlich gemacht haben, gerade in solchen Fällen, wo der Flugschüler immer sagt, sag mal, warst du jetzt noch drin, warst du noch drin, dann legen sie dir die Hände auf die Schultern, massieren dich so während des Landeanflugs, dann weißt du ganz genau, okay, der hat die Hände nicht mehr am Knüppel, sondern okay, die sind jetzt an meinen Schultern, cool. Das heißt, ich bin jetzt alleine dran. Auch sehr schönes Gefühl dann, ja.
Das ist super,
ja. Ja, gut. Wenn das eine hübsche Fluglehrerin ist, gar kein Thema.
Ich wollte gerade sagen,
lässt
sich das im Side-by-Side-Cockpit irgendwie ableiten?
Ja, wenn sie gelenkig ist. Ach, gut, dann, ja. Aber jetzt, wir weichen gerade vom Thema ab. Alex, du hast vorhin gesagt, das Fliegen ist momentan logischerweise bei dir im Vordergrund, die Theorie auch nicht. Erinnert mich auch so ein bisschen an meine Ausbildung. Ich saß damals im Crashkurs. Ich hatte, boah, lasst mich nicht lügen, 35, 39 Flugstunden auf der Uhr. Und Theorie fand ich total langweilig. Jetzt wäre eigentlich meine Frage an dich gewesen, für welches Fach müsstest du dich eigentlich am meisten zwingen zu lernen für den Theorieteil?
Ich glaube, das ist Luftrecht und tatsächlich Navigation. Also alles, was mit Technik zu tun hat, ich bin dann mal diese Fragen mal einfach, ohne dass ich groß gelernt habe, mal einfach so durchgegangen. Tatsächlich hatte ich, glaube ich, 70% oder 80% grün, also richtig, obwohl ich ja aus meinem eigenen Verständnis heraus und auch aus dem, was ich so an rudimentärem Fachwissen hatte, aber ich glaube, dass diese ganzen rechtlichen Themen und auch die navigatorischen Sachen, das ist Fleiß. Da muss ich wirklich richtig büffeln. Also da nützt ja auch gesunder Menschenverstand nichts. Also ein bisschen mein Erdkunde-LK aus meiner Schulzeit, der hilft mir jetzt hier und da ein bisschen, aber auch nur sehr rudimentär. Aber es ist einfach eine Fleißarbeit. Es ist Lernen und ja, ich hatte es in der letzten Folge auch gesagt, ich habe mit 47 Jahren noch ein bisschen Respekt gehabt vor dem Thema Lernen. Aber wenn das Ganze wirklich dann so ein bisschen angetrieben wird durch Leidenschaft, fällt es einem schon leichter. Ne? Weil du willst es ja. Ne? Ist ja nicht, du machst es ja nicht für jemand anders. Das ist ja das Schöne dabei, du machst es ja wirklich für dich. Ne? Das ist ja ein sehr, sehr positives Lernen, was man da macht. Ne?
Hast du schon mit Metrologie angefangen? Das ist nee, ja auch so ein...
Ich glaube nicht.
Das wollte ich auch gerade anschneiden, das Thema. Das mache ich jetzt, glaube ich, auch. Weil bei mir war es so, also ich fand immer, man muss ja Lernen auch nochmal unterscheiden, finde ich, zwischen also wirklich verstehen Dinge und, ich sag mal, Dinge jetzt einfach wirklich mehr oder weniger auswendig lernen und sie durchlesen und sagen, ja. Okay, das ist halt so. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, das ist Luftrecht, weil das sind... Ich glaube, es ist immer noch so, die längste Antwort ist immer die richtige. So mehr oder weniger, glaube ich, habe ich damals so dran gedacht, weil es ein Gesetzestext so oder. Ja, aber ich glaube, guck mal nach. Also ich glaube, dass früher meine ich mich daran erinnert zu haben, dass meistens die längste Antwort die richtige war.
Genau, weil ist das so eine längste oder C.
So eine komisch verschachtelte Beamtenausdrucksweise war, die dann darauf zurückschließen lässt, dass das muss jetzt richtig sein. Und ich fand es auch ganz furchtbar, aber das kann man, glaube ich, lernen. Aber was ich wirklich auch echt schwierig fand, war immer Meteorologie, Wetter, weil hatte ich vorher null Berührung mit und da, wenn ich mich damals daran erinnere, war jede Antwort, die ich mir durchgelesen habe, sie kommen zum Flugplatz, finden folgende Situation vor und dann irgendwelche Wolkenkonstruktionen und irgendwelche Niederschläge, wo ich dann gedacht habe, so pff, klingt alles super, ne? so was da sein könnte. Und also ich habe da, das war ganz schlimm. Also da musste ich halt wirklich lernen, im Sinne von lernen, es zu verstehen. Ne? Also das, und das ist, glaube ich, nochmal eine andere Nummer. Und weil ich sag mal, heute mit Apps und diesen ganzen Prüfungsvorbereitungs-Apps und so, da kannst du ja so sowas wie Luftrecht und so, oder bist du dann irgendwann so fit, weil du es so oft gemacht hast, dass das kannst du, ne? Aber andere Dinge finde ich, glaube ich, da muss man echt investieren, um es am Ende wirklich zu verstehen. Und was ja auch nicht ganz verkehrt ist für die Fliegerei, wenn man sowas verstanden hat. Ne?
Was ich so schön finde bei dieser ganzen Ausbildung, du lernst ja tatsächlich auch Themen, die sich jetzt nicht nur ausschließlich mit der Fliegerei zu tun haben, sondern ich sag mal, diese ganzen Wettersachen, also ne, wie entsteht eigentlich überhaupt Wind und was ist ein Hochdruckgebiet, was ist ein Tiefdruckgebiet? Ich finde das schon interessant. Ne? Das ist ja, wenn man sich da selber mal auch dann einfach mal in solchen Bereichen weiterbildet und dann parallel braucht man sie eh dann für den Schein. Und das, also so im Prinzip verkaufe ich mir das selbst, dass ich sage, ja, das lernst du jetzt auch und verstehst du dann auch. Also nicht nur stumpfes Auswendiglernen, sondern weil ich sage, dann bildest du dich einfach weiter. Ne? Ich hatte immer mal überlegt, nochmal zu studieren. Da dachte ich, okay, aber wenn du da keine Leidenschaft hinter hast, dann wirst du es sein lassen, das wirst du nicht tun. Ja, und jetzt kann ich halt mich auf der einen Seite weiterbilden, auf der anderen Seite brauche ich sowieso für die Lizenz. Insofern passt es dann.
Und in Zukunft rufen also dich gerade deine Freunde an, wenn sie
Wetter versteht. Ich sage, in Zukunft rufen dich dann deine Freunde an, wenn sie wissen wollen, ob man grillen kann.
Ja, so ungefähr.
Nee, aber du kennst dich doch aus, sag mal. Ja.
Solange du das Ding nicht aufdrückst, ne? Das war so damals bei uns in der Ausbildung, junge Segelflieger, wir wissen alles, oh, guck mal, da kommen jetzt die Zirrenwolken, als nächstes wird das passieren, dann wird das passieren und dann haben wir schlechtes Wetter. Und irgendwann haben die Leute gesagt, Alter.
Ja.
Ja, Alex, was hast du jetzt eigentlich nach diesen, das waren jetzt intensive 4 Monate bei dir, wenn ich richtig rechne?
Ja.
Haben sich da für dich schon irgendwelche Perspektiven neu ergeben, wo du sagst, okay, das hätte ich jetzt im Nachgang anders gemacht oder hätte ich mir vorher gar nicht so einen Kopf machen müssen? Also ist am Ende einfacher gewesen als gedacht?
Nee. Ich formuliere es mal anders. Ich habe, was ich unterschätzt hatte, ist diese Lernkurve. Ich meine jetzt gar nicht mal, auch vollkommen wertfrei, also gar nicht mal so, dass ich jetzt sage, um Gottes Willen, das ist alles schrecklicher gewesen zu lernen oder das ging jetzt alles leichter, sondern eine Lernkurve als solches, die per Definition halt eine Kurve nach oben beschreibt. Das heißt, du fängst irgendwo klein an und du praktizierst irgendwas, du übst und mit der Zeit kommt es. Und was ich so faszinierend fand, und dem kannst du dich als Flugschüler überhaupt nicht entziehen, das ist, dass du dir über irgendwelche Sachen am Anfang Gedanken machst, wenn du in einer Platzrunde bist oder so, da vollkommen verkrampft, wirklich mit schweißnassen Händen dann am Ruder hängst. Und von Runde zu Runde zu Runde bist du immer routinierter und das kommt ausschließlich nur durch Praxis. Und das ist eine Sache gewesen, das ist wieder, was ich sagte, so wenn man 47 Jahre alt ist oder halt ein bisschen älter ist und dann nochmal neu lernt. Ich hatte vollkommen vergessen, dass wirklich viele Dinge automatisch kommen. Ne? Und das vielleicht auch an jeden Flugschüler, jeder, der überlegt, Mensch, ich bin jetzt, keine Ahnung, auch schon 40 oder 50, soll ich das noch machen? Bin ich da nicht vielleicht sogar, ich sag mal, Gänsefüßen zu alt für oder was auch immer? Nein, absolut nicht. Das ist, wenn man es wirklich möchte dahinter steht, man lernt das. Ne? Und das fand ich so absolut faszinierend. Ich habe noch zu meinem Fluglehrer jetzt, glaube ich, letztes Wochenende gesagt, ich hätte niemals für möglich gehalten, dass ich mal hier im Endanflug so entspannt links aus dem Fenster gucke und guck mal, da ist die Baustelle hier von meinem Nachbarn, wo er sein Haus gerade baut. Ne? Also das hättest du mir mal 10 Platzrunden vorher erzählen sollen. Da dachte ich, um Gottes Willen, jetzt guck bloß, dass du deine 65 Knoten da irgendwie im Endanflug irgendwie hältst oder so oder halt nicht unter 60 fällst oder so. Ne? Und jetzt mittlerweile gucke ich aus dem Fenster und guck mal schon wieder Stau da unten. Ne? Also weil ich es halt irgendwo routinierter drin habe. Ich habe es immer verglichen mit dem Einparken mit dem Auto. Ne? Wenn du das als Fahrschüler gemacht hast, also das lerne ich niemals. Niemals werde ich lernen, hier rückwärts in einem Schwung da mit 2 Zügen in diese Parklücke reinzukommen. Wir denken heute nicht mehr drüber nach. Und diesen Lerneffekt, diese Lernkurve, die wirklich dann nochmal neu zu entdecken oder auch zu spüren, wie das so funktioniert, das hat mich beeindruckt bis heute, ja, in den 28 Stunden, die ich bisher geflogen bin. Ja.
Ich glaube, die Motivation, das hast du eben, hast du jetzt schon mehrmals gesagt, und das finde ich auch, oder hast du es gerade auch nochmal ganz konkret gesagt, wegen auch Bezug auf Alter, 47, so nach dem Motto, es fällt uns vielleicht ein bisschen schwer, auch mal wieder zu lernen. Aber ich glaube, und das hast du ja wirklich auch jetzt hier bisher schon eindrucksvoll auch wiedergegeben, die Motivation ist vor allen Dingen die Faszination. Also du weißt, du willst das selber, und in der Ausbildung hast du so viele coole Momente, wo du denkst, wow, was mache ich hier eigentlich? Und das treibt dich auch weiter an. Also ich glaube, das ist ein großes Ding, was man echt nicht unterschätzen darf. Dass,
definitiv, ja. Ja.
Du hast jetzt im Grunde schon einen ganz guten Einblick bekommen, wo du so stehst. Kannst du es vielleicht trotzdem nochmal so für dich auf den Punkt bringen? Also, dass du jetzt sagst, okay, ist dir genau bewusst, wo du jetzt stehst? Hast du einen genauen Plan vor Augen, wie es weitergeht? Hast du so dir so selber vielleicht auch so ein paar Milestones irgendwo gesetzt, wo du sagst, da möchte ich entweder jetzt auf einen bestimmten Zeitraum gesehen, da möchte ich stehen, oder wie gehst du das jetzt eigentlich weiter an? Also du hast ja jetzt, wir haben über einige Bereiche schon gesprochen, Theorie, Praxisstand, Alleinflug und so, aber vielleicht jetzt nochmal so wirklich auf den Punkt gebracht, weiterer Ausbildungsverlauf, wo du dich da siehst und was deine eigenen Erwartungshaltungen auch vielleicht an dich selbst sind.
Ja, also am Anfang war es so, dass ich gesagt habe, ich habe da eigentlich gar keinen Masterplan zeitlicher Natur. Ne? Also mein Gott, es dauert so lange, wie es dauert, und war da sehr, sehr kernentspannt. So, dann hatte ich aber diesen Effekt unterschätzt, wenn du dann wirklich jemanden neben dir sitzen hast, der dir dieses tolle Thema beibringt und der dich natürlich auch motiviert. Und der dir auch, von dem du Zuspruch bekommst. Ne? Und ich bin so ein Mensch, also das, jeder funktioniert über Lob. Ne? Lob, Anerkennung ist eine ganz tolle Sache, das mag jeder Mensch. Und wenn du dich entschieden hast, diesen Weg zu gehen und zu sagen, ich werde Pilot, wenn rechts neben dir jemand sitzt, der dir nach gefühlt relativ kurzer Zeit sagt, du machst das gut, du hast Talent. Oder von wegen, guck mal, das hast du jetzt alleine gemacht, ne? Vor 2 Wochen, ne, da muss ich dir noch helfen, jetzt machst du es alleine, oder die Landung war super, oder keine Ahnung, genau, da hast du den Platz gefunden, ne, und das hast du auch gelernt, und so weiter und so weiter. So diese ganzen kleinen, ich nenne sie mal Glücksmomente, die man als Flugschüler dann hat, die peitschen dich so brutal nach vorne, dass du dann natürlich auch zeigen möchtest, ja, ich bin dann auch dann halt für meinen Teil fleißig. Ne, und so, um jetzt deine Frage konkret zu beantworten, jetzt ist es so, dass ich mir halt gesagt habe, ich will da schon im Herbst also die Theorie fertig haben, und das Ding muss also dieses Jahr so schnell wie möglich stehen. Ne, also ich bin jetzt so viel geflogen, also für mich gefühlt viel geflogen. Jetzt brauchst du wirklich nur noch die Theorie, und mein Fluglehrer sagte schon immer, Alex, du musst jetzt das und das in der Theorie machen, sonst können wir nicht weitermachen. Ne, ansonsten müssen wir nur Platzrunden schrubben. Sagt er, das wollen wir nicht unbedingt. Und ja, Solo ist natürlich jetzt, ne, wer weiß, was da am Samstag passiert. Ich habe keine Ahnung. Aber das wäre natürlich jetzt der logische nächste Schritt. Und
ich weiß gar nicht, ja, darfst du, weiß das einer von euch? Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher. Darfst du Alleinflug machen ohne Theorieprüfung?
Nein, darfst du nicht. Du musst also die Theorie in der Tasche haben, bevor du Cross-Country gehen darfst. Das Einzige, was genau. du darfst ohne bestandene Theorieprüfung, darfst du Platzrunden fliegen. Okay. Also er kann klar. Jetzt Platzrunden fliegen, bis der Arzt kommt. Das ja, gut, würde am Samstag gehen.
Dann bleibt es ja spannend.
Ja, also so hatte ich es auch verstanden. Genau, das sagte also auch mein FI zu mir. Er sagte, Alex, wenn du deine Theorie noch nicht im Sack hast, dann können wir nicht weitermachen. Ne, dann gibt es keinen Flugauftrag, und insofern, das soll dann für mich Motivation genug sein. Ne? Also ich will ja selber vorankommen. Ne? Also ich will ja jetzt nicht das Gas rausnehmen, sondern dranbleiben, ne? Also aus eigenem Interesse heraus.
Ja. Du hattest es vorhin angesprochen, Alex, du hattest gesagt, so ein Crashkurs, so ein Intensivkurs. Stehst du ein bisschen kritisch gegenüber, oder möchtest du nicht, wäre es nicht doch eine Alternative, dass man sagen kann, man nimmt jetzt mal 2,5 Wochen sich nochmal Zeit, geht in eine Flugschule, so habe ich es zum Beispiel gemacht, ich bin dann in Langenlohnsheim gewesen, habe mich da 2,5 Wochen in die Schule gesetzt, habe mir dann die Theorie reingeprügelt, habe am Schluss dann alle Prüfungen am Rechner geschrieben, hatte dann die Theorie zum Glück in der Tasche und konnte dann ja, mit dem Fluglehrer dann nochmal Cross-Country gehen und durfte dann auch mit den Flugaufträgen losziehen. Wäre es nicht doch nochmal eine Überlegung, deinerseits darüber nachzudenken?
Ich sag mal, jetzt wo du es aussprichst, ich werde mal Folgendes machen. Und zwar werde ich da mal wirklich so ein bisschen die Schwarmintelligenz meines Vereins nutzen. Durch die ganze Vielzahl Informationen, die ich mitbekommen habe am Anfang, kann es sein, dass das sogar mal erwähnt worden ist. Möchte ich gar nicht ausschließen. Und ich habe es einfach nicht abgespeichert. Nach dem Motto, immer Alex, Theorie, machst du das, jenes, dann haben wir hier noch den Intensivkurs, den kannst du buchen oder nicht. Also ich wurde jetzt auch schon gefragt, immer Alex, hier im Oktober machen wir noch BZF1 einen Kurs, willst du das Ding noch eben kurz mitnehmen? Ich sage, ja klar, ne, schreib mich damit rein, das bisschen Englisch, das mache ich jetzt auf Watzim sowieso simuliert. Und ich denke mal irgendwo, ja, ich glaube, ich muss mich da wirklich drauf konzentrieren. Also wirklich dann so face-to-face oder irgendwo, weil so neben Job und so weiter, mal eben mal so ein bisschen eine Stunde abends ist Käse. Also ich glaube, da brauche ich schon irgendwo, wie du schon sagst, Fritz, einmal ein bisschen intensiver, weil dann hast du es drin und dann ist gut. Also ja, ich nehme das mal heute als Anlass, danke, mich dann doch mal aus meiner Komfortzone des abendlichen Stündchen Lernens mal hinaus zu bewegen, um dann auch wiederum aus der Platzrunde hinauszukommen, ne, mit meinem Lehrer.
Niemand hat die Absicht, hier den Druck zu erhöhen. Niemand.
Natürlich nicht.
Ja, freu dich schon mal auf Folge 3. Wir machen mal so, wir können ja jetzt schon mal den Termin für Folge 3 dann machen, wie wäre es in 4 Wochen.
Ja, da brauchen wir bitte konkrete Berichte von dem Intensivkurs.
Genau.
Ja. Gut, also du hast gerade schon ein interessantes Wort gesagt, Watzim. Das heißt, du bist aktiver Flugsimulator-Pilot. Und es ist natürlich jetzt der neue Flugsimulator rausgekommen, der einiges, was in Richtung VFR geht, deutlich besser kann als frühere Simulationen. Ist das etwas, was dir jetzt in der Ausbildung, gerade auch beim Navigieren, geholfen hat?
Sehr sogar. Also direkt im Prinzip, als ich schon den Einführungsflug gemacht hatte, ich hatte es in der letzten Folge auch immer ganz kurz beschrieben, da war der Pilot vom Verein, mit dem ich unterwegs war, der mich natürlich mal ein bisschen hat lenken lassen, schon beeindruckt, wie viel ich schon im Prinzip konnte. Ne? Also so Höhe halten und dann mal eine ordentliche Kurve fliegen und so weiter. Und das ganze Navigatorische, sage ich jetzt mal, die Orientierung im dreidimensionalen Raum, ne, und auch, sag mal, die Einteilung zum Beispiel eines Queranflugs, eines Endanflugs und so weiter, also innerhalb einer Platzrunde, das kann man großartig wirklich mit dem Microsoft Flight Simulator üben. Und genau das hatte ich auch gemacht. Und mittlerweile ist es halt so, dass ich ganz gerne dann auch mal Flüge nochmal nachfliege, wirklich im Flight Simulator oder auch mal andere Strecken fliege. Und es geht so weit, Johann, das ist richtig, dadurch, dass natürlich die Szenerie gestreamt wird in einer großartigen Qualität, kannst du wirklich VFR richtig fliegen. Ja, also hast natürlich genau die GPS-Möglichkeiten. Also ich, auch jetzt möchte ich keine Werbung für die Firma Microsoft machen, aber ja, das ist ganz toll zum Üben. Funktioniert, ja, kann ich also jedem nur empfehlen, der vorhat zu starten. Die Übung, die du dort hast, die kannst du tatsächlich auf das wirkliche Flugzeug adaptieren. Das geht.
Das glaube ich. Also gerade Orientierung. Ich selber nutze auch gerne den Flugsimulator, wenn ich an einen fremden Platz fliege, um mal zu gucken, okay, wie sieht da die Szenerie drumherum aus? Wo ist der Platz überhaupt? Gerade wenn du eine Graspiste suchst, ist es ja manchmal nicht so einfach. Ne? Dafür ist der echt geeignet.
Oh je, das kenne ich ja.
Und ein kleiner Tipp von mir, wer Alex mal beim Fliegen zuschauen will, der kann das auf Twitch machen. Alex streamt teilweise. Jetzt, du hast es gesagt vorhin, wird es gerade ein bisschen schwierig von der Zeit her, aber manchmal bist du ja online, man sieht deine alten Videos. Willst du noch kurz sagen, wo man dich findet?
Ja, das ist ein bisschen kryptischer Name. Wir können ja gerne in die Shownotes unten einen Link reinmachen. Das ist auch alles natürlich nicht immer unbedingt by the book. Ne? Also das soll auch ein bisschen Spaß machen, auch zum Zugucken ein bisschen Spaß machen. Aber wir fliegen halt viel Cessna 172 dort, simuliert im Microsoft Flight Simulator, viel VFR, auch mal eine kleine East Coast Tour mit einer Bonnie, also mit einer Bonanza 36 oder vielleicht mal ein bisschen an die Westküste mit einer King Air 350i. mit den ganzen tollen Möglichkeiten, die einem Microsoft Flight Simulator zur Verfügung bringt. Wie gesagt, der Link, müssen wir mal gucken, ob wir das einbauen können. Den packen wir in die Shownotes unten rein. Und momentan nicht ganz regelmäßig, aber wer Bock hat, ist gerne eingeladen, sich das mal anzugucken. Und im WhatsApp-Netzwerk wird halt auch richtig gefunkt. Und ich bin da sehr pedantisch, was den Sprechfunk angeht, weil ich habe ja als Sprechfunkzeugnis, muss ich es auch ordentlich machen. Also da ist eigentlich mal alles dabei für General Aviation. Ist ganz witzig. Ja,
ja, ich kenne ja dieses WhatsApp-Zeugs auch von meinem Sohn und das ist sehr beeindruckend, finde ich das immer wieder, wenn ich dann mal manchmal in sein Zimmer komme und er dann da zugange ist. Also das ist wirklich auch, also es ist wirklich beeindruckend, was da heute geht, ne? Also mit welchem realistischen Anspruch da auch man auch die ganze Crew da unterwegs ist. Also wirklich, wirklich toll. Also das glaube ich, dass das definitiv hilft.
Ich würde auch sagen, dass bei WhatsApp die Funkdisziplin deutlich höher ist als auf langen Informationen. Also richtig funken lernst du auf WhatsApp wahrscheinlich besser.
Das ist tatsächlich so. Ja, ist wirklich so. Also was ich dann schon auf FIS gehört habe, also jetzt im wirklichen Leben, also unglaublich, unglaublich. Nein, da würdest du auf
WhatsApp gewinnen. Das ist gewinnen. Ein Kulturschock. Ich glaube, wenn man aus der virtuellen Welt das erste Mal dann auf Langen kommt und dann der erste irgendwie so, den ersten Funkspruch so 60% Deutsch und 40% Englisch und dann auch falsch macht und dann irgendwie danach irgendwie 5 Minuten nicht mehr gerufen werden kann, weil er irgendwie auf der falschen Frequenz ist und so. Das ist alles super, ist großartig, ja.
Also ich hab eine Sache erlebt, wirklich bei uns im wirklichen Leben am Platz. Also da wurde ich von einer Diamond rechts wirklich mit voller Geschwindigkeit rechts überholt. Also da, ich konnte sehen, welche Farbe das Hemd anhatte von dem älteren Herrn, der die Diamond geflogen ist und was der da auf Funk dann da von sich gegeben hat. Also der hatte nichts gemeldet und gar nichts und der knallt auf einmal rechts an einem armen Flugschüler vorbei ich habe mich kaum erschrocken. Mein Fluglehrer, der war aber ein bisschen blass im Gesicht, der saß ja auch rechts. Und das, wenn du sowas auf Watze machen würdest, das geht gar nicht. Nein, aber nee, wie gesagt, ist unheimlich toll zum Üben und ja, die Funkdisziplin ist da sehr, sehr hoch. Das sind alles sehr, sehr passionierte, ich nenne es mal Hobbypiloten oder Hobbylotsen und die Jungs sind da sehr, sehr, sehr genau, was das angeht. Also da darfst du nichts falsch machen. Ne, da kann man dann schon mal Ärger kriegen, das geht schnell.
Da ist strammes Regiment da, das ist definitiv so.
Ja, ja. Ja, Alex, wir sind am Ende unserer Sendung angekommen, wir haben wieder einen Einblick bekommen in das Leben eines Flugschülers, eines ambitionierten Flugschülers, der wieder mehr fliegt, als dass er Theorie lernt. Ich finde mich gerade in dir wieder. Ich finde das geil.
Ich finde mich vor allen Dingen emotional auch sehr wieder. Ja. Das war ganz toll. Also du hast wirklich einen sehr schönen Eindruck gegeben, wie toll das ist, wenn man damit beginnt und was einem da alles klar wird und was man erlebt. Und super, vielen Dank. Ja.
Sehr gerne, sehr gerne.
Ich freue mich schon auf die nächste Sendung, wenn wir dann hoffentlich verkünden können, dass du dann die Theorie in der Tasche hast.
Wir wollen doch keinen Druck aufbauen.
Nein. Ich habe jetzt gedacht, Fritz, du sagst, wenn du dann von deinem ersten Solo erzählen kannst und dann natürlich wieder gemäß dem Motto No Pressure, aber dann wollen wir mal hören, wie war es denn in der Theorieprüfung?
Na, Alex, erzähl doch mal.
Genau. Aber weißt du, Alex, weißt du, was du vielleicht machen kannst? Das fände ich dann total super. Wenn du jetzt demnächst bald dein Solo hast, dann nimmst du mal dein iPhone nachher aus der Tasche und machst mal diesen Audiorekorder auf und direkt nach deiner Landung, nach der Abschlusslandung und erzählst uns mal 1-2 Minuten, wie es dir geht. Und das bauen wir in die nächste Sendung mit ein, oder? Genau. Das wäre doch mal cool.
Das wär's. Ja, das wäre es, glaube ich. Na, also ich merke ja, wie wirklich, wie viel Adrenalin das alles in mir auslöst. Und das ist anders als mein Autoführerschein, das ist anders als mein Tauchschein, den ich habe, anders als mein Motorradführerschein, es ist anders. Also da merke ich mehr, da ist mehr Emotionen drin. Das ist, ach Gott, ich könnte noch eine halbe Stunde erzählen, wie toll das ist. Das ist mal jeder, der selber fliegt und sich das gerade anhört, der denkt vielleicht, ach, guck mal, wie schön, so war es damals bei mir auch.
Ja, aber bei den, also ich habe das ja eben schon gesagt, also ich empfinde es zumindest so, den meisten, die jetzt zumindest noch aktiv fliegen, denen geht es eigentlich heute immer noch so, egal wie lange sie fliegen. Klar sind, ist die eine oder andere Situation vielleicht ein bisschen normaler geworden, aber ich glaube, die Faszination bleibt gerade beim Fliegen wirklich extrem lange erhalten und das finde ich auch eben das Besondere.
Ne? Ja, wie bereits angesprochen, wer Alex mal live beim Fliegen zuschauen möchte, wir hauen den Twitch-Kanal unten in die Shownotes rein. Ich darf mich jetzt erstmal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, lieber Alex. Auch beim Johann möchte ich ganz lieb Dankeschön sagen. Auch bei dir, Christian, dass wir vier die Zeit gefunden haben, das heute Abend hier aufzunehmen und unseren vielen Zuhörern da draußen zur Verfügung zu stellen. Diese emotionale Achterbahn des Fliegenlernens.
Wunderbar ausgedrückt.
Toll, ne? Jetzt habe ich aber einen rausgehauen. Leck mich
fett. Ja, es ist dem Thema gebührend. Ja.
Ja, definitiv. Wenn ihr uns schreiben wollt, dann könnt ihr das tun auf privatpilotenlounge.fm. Eine E-Mail schreibt ihr an die feedback@privatpilotenlounge.fm. Mir bleibt nur zu wünschen, euch allen, dir vor allen Dingen vorneweg, lieber Alex, always many happy landings. Bleibt alles schön gesund. Habt schöne Flüge, Blue Skies und bis zum nächsten Mal, der Fritz.
Der Christian.
Der Johann. Und Alex. Danke, ciao.
Dankeschön. Tschüss. Alles Gute euch.
Ciao. Ciao.